Man muss halt ein bisschen aufklären, was kann ich verwenden für Saatgut, was nicht. Und sobald die Leute das verstanden haben, habe ich die Erfahrung gemacht, da macht ihnen das auch Spaß. Also auch im Freundeskreis, da werde ich jedes Jahr schon nach Pflanzen und Saatgut gefragt. Und das ist eben, glaube ich, ganz toll, wenn man sagt, hey, schau mal, das kannst du selber machen. Und du trägst ja und den Leuten auch zeigst, du kannst einen wichtigen Teil daran beizutragen, unsere Welt zu erhalten. Das ist ja nicht nur für dich selber, sondern du tust damit auch noch was Gutes. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Wusstet ihr, dass Gemüse illegal sein kann? Und Was? Wir sprechen hier nicht von illegal entsorgten Lebensmitteln oder illegalen Pestiziden in Gemüse. Nein, es geht heute um Saatgut. Und damit einhergehend Saatgutbanken, Nahrungsmittelsicherheit, Sortenpatente, Gentechnik und vieles mehr.
Ja, wenn euch jetzt der Kopf schwirrt, zu Recht, denn es ist schon wirklich ein komplexes Thema, das sich aber letztlich um die so banale wie relevante Frage dreht, wer entscheidet eigentlich, was auf unsere Teller kommen darf? Hier wird dann relativ schnell auch sichtbar, wie abhängig die weltweite Landwirtschaft und damit auch unsere Nahrungsmittelsicherheit von Großkonzernen der Saatgutbranche ist.
Ja, aber auch im Kleinen, im eigenen Garten beispielsweise, lassen sich ja verschiedene Sorten anbauen und damit auch alte Sorten erhalten sowie neue züchten. Und darüber erfahren wir dann einiges im Interview mit unserem Kollegen Matthias, der sich in seinen zwei Gärten der Vielfalt und Erhaltung besonderer Arten verschrieben hat. Also bleibt dran, es wird auf jeden Fall abwechslungsreich und spannend heute. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia. Ja, bevor wir aber reinstarten in die Folge, haben wir auch noch was herangezüchtet, ne, wenn man so will, um im Bild zu bleiben.
Interessantes Bild, ja.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache sei erlaubt. Wir sind nämlich mit Grünland für den Deutschen Podcastpreis 2024 nominiert und da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt uns nämlich beim Publikumspreis unterstützen. Das Voting ist geöffnet bis zum 20. Mai. Also lasst bitte unbedingt eure Stimme da. Wie, wo, was findet ihr alles in den Shownotes. Aber jetzt geht's los mit der Folge zum Thema Saatgut.
Genau. Wir haben es gerade eben kurz schon im Vorgespräch gesagt. Ich glaube wirklich, die allerwenigsten Menschen machen sich im Alltag Gedanken um das Thema Saatgut. Ich fürchte, uns beide eingeschlossen wahrscheinlich.
Absolut.
Für den Großteil unseres bisherigen Lebens.
Erschreckenderweise,
denn es geht hier ja um nicht weniger als unsere Nahrungssicherheit. Also wirklich mit das Wichtigste, das wir haben, neben vielleicht noch Trinkwasser. Und die Entscheidungen darüber, ob und welches Essen auf unseren Tisch kommt, das fällen vor allem eine Handvoll, wirklich eine kleine Handvoll, Player am großen Markt. Denn nur drei Konzerne herrschen über 60% des Weltmarkts für kommerzielles Saatgut und Agrarchemikalien. Das sind, und ihr habt bestimmt ein paar von denen schon mal gehört, DuPont Dow, ChemChina, Syngenta und Bayer Monsanto. Und kleiner Exkurs, kein anderes deutsches Unternehmen hat jemals so viel für eine Übernahme ausgegeben wie Bayer für den Kauf von Monsanto. Schätzt mal kurz, wie viel das war.
Das war auch relativ groß in den Medien, gell? Das waren schon einige Milliarden Euro.
Ja, also 63 Milliarden Euro.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ordentlich. Es wird gemunkelt, Bayer hat Monsanto nur übernommen, weil sie Angst hatten, von Monsanto übernommen zu werden. Was da genau hinter den Kulissen abgegangen ist, wer weiß. Auf jeden Fall unfassbare Geldsumme. Und so unproblematisch und lukrativ war dieser Kauf gar nicht unbedingt. Denn Monsanto steht halt auch eben immer wieder in der Kritik. Garantiert habt ihr den Namen auch schon mal in Medien gelesen oder gehört. Zum Beispiel eben für die Folgen ihrer Erfindung Glyphosat, das sehr bekannt als Roundup vertrieben wird.
Ja. Und da kommen wir schon zum Punkt, ne, ob sich Bayer da so einen Gefallen getan hat, denn regelmäßig gehen auch wirklich die Bayer-Aktien wegen teurer Gerichtsverfahren gegen das mittlerweile einverleibte Tochterunternehmen Monsanto auf Talfahrt. Dennoch, Bayer Monsanto ist mit Abstand der weltweit größte Agrarkonzern mittlerweile. Das war sicherlich auch Zielsetzung dieser Übernahme. Mhm. Bedeutet, über ein Drittel des globalen Marktes für kommerzielles Saatgut liegen in der Hand dieses Konzerns.
Wahnsinn, ne?
Nochmal runtergebrochen, wir haben es ja hier schon wirklich öfter thematisiert, diese mächtigen globalen Konzerne. Aber ganz ehrlich, von kaum einem sind wir in der Tat so abhängig wie von diesem. Denn auf Essen, wir hatten es eingangs, kann ja wirklich niemand von uns lange verzichten. Diese drei größten Player, die Jana vorgestellt hat, geben jetzt aber auch alles Mögliche vor, von Produktauswahl über Preisgestaltung, über Anbaumethoden, über Qualitäten und sorgen dank strengen Patentrechten für Saatgut für letztlich immer weniger Vielfalt auf unseren Feldern. Und das in Zeiten einer dramatischen Biodiversitätskrise, das potenziert sich also. Denn der Fokus liegt hier klar auf Produktivität, auf immer größere Anbauflächen mit immer größeren Monokulturen, die nur durch Pestizide und letztlich auch eben Gentechnik überleben und wirtschaftlich sind.
Genau. Bekanntestes ist hier, wie gesagt, wahrscheinlich Glyphosat. Auch ja immer wieder in der Kritik, immer wieder in der Diskussion, wird immer wieder verlängert von der EU-Kommission.
Was verrückt ist eigentlich?
Ja, es ist auf jeden Fall das meistverkaufte Herbizid und tötet eben quasi alles, was grün ist. Also grün und pflanzlich, sagen wir so. Außer eben die von, auch wiederum von Monsanto passend genmanipulierten Pflanzen, die LandwirtInnen gleich mitkaufen müssen. So wird Insekten dann nicht nur Nahrung genommen, sie werden laut zum Beispiel dem Münchner Umweltinstitut auch direkt in ihrem Lernvermögen und Gedächtnis geschädigt, finden also nicht zu ihrer Brut zurück und bringen keine Nahrung mehr nach Hause. Das heißt, so eine Wildbienenbrut verstirbt dann halt, weil die ausfliegenden Bienen Glyphosat abbekommen haben. Denn es wird gespritzt. Wie ihr wisst, die feinen Tröpfchen verbreiten sich logischerweise nicht nur passgenau über dem Feld, sondern auch über Wind- und Wasserläufe eben weiter, wurden auch schon in Lebensmitteln oder auch im menschlichen Urin nachgewiesen. Zwar in sehr, sehr kleinen Mengen, aber trotzdem. Mhm. Und man muss sagen, über die Gesundheitsgefährdung herrscht bisher noch keine wirkliche Einigkeit. Hat natürlich auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit und so weiter im Hintergrund. Also Bayer schreibt natürlich auf der Website, das ist alles gar kein Problem. Und man muss sagen, während die Weltgesundheitsorganisation Glyphosat vor einigen Jahren als wahrscheinlich krebserregend einstufte, sieht die Europäische Lebensmittelbehörde hier hingegen keine kritischen Problembereiche für Mensch oder Umwelt und sind da sich in vielen Bereichen einfach noch nicht abschließend sicher, wie schädlich das wirklich sein könnte. Allerdings in den USA wurde Bayer schon in mehreren Fällen zu Schadensersatzzahlungen wegen mutmaßlich durch Glyphosat verursachte Krebserkrankung verurteilt oder zahlt im Rahmen von Vergleichen. In einigen Prozessen wurden sie auch freigesprochen, aber wie gesagt, sie wurden schon verurteilt. Und ich meine, auch wenn jemand sich im Vergleich einigt, finde ich auch schon immer ein bisschen...
Muss da vielleicht auch was dran sein.
Oder? Also es klingt nicht so ganz unschuldig. Man muss ja aber leider sagen, wir können hier wirklich aus zeitlichen Gründen nur in der Oberfläche kratzen. Also das Thema ist gigantisch. Man könnte eine riesige Abhandlung drüber schreiben. Ich kann echt nur dazu raten, da mal ein bisschen einzusteigen. Denn man sollte als Mensch, der ist, und ich glaube, das sind wir wirklich alle, da tatsächlich ein bisschen mehr drüber wissen. Denn man muss echt sagen, viele dieser Geschichten rund um die riesigen Agrarkonzerne, die lesen sich echt wie eine Mischung aus Krimi und Verschwörungstheorie. So erschreckend, dass man sie nicht wahrhaben möchte, aber sie sind nun mal zu einem großen Teil wahr. Und ich glaube wirklich, viel, viel mehr Leute sollten da mal ein bisschen genauer hinschauen, was eigentlich passiert hinter den Kulissen.
Definitiv.
Jenseits des Supermarktes, in dem dann das fertige Gemüse irgendwann mal liegt.
Ja, basierend auf einer Brisant-Recherche können wir vielleicht jetzt schon mal kurz spoilern. Haben wir nämlich später noch eine ARD-Serie für euch als Empfehlung. Kommt aber dann noch, bleibt also dran. Wir widmen uns aber jetzt einem anderen Thema, denn wir haben jetzt relativ viel von Teufelszeug gesprochen, ja, erlaubt mir die Formulierung. Was aber immer wieder zu Unrecht als solches abgetan wird, ist die grüne Gentechnik, also die Genmanipulation von Pflanzen. Und ich sage jetzt bewusst Genmanipulation, das heißt nämlich tatsächlich so und damit soll jetzt keine Wertung einhergehen. Ich weiß, das ist in unserem Sprachgebrauch immer relativ düster konnotiert oder zumindest negativ und klingt jetzt auch erstmal vielleicht ein bisschen gruselig, unnatürlich, wird sowohl von Politik als auch von Umweltschutzorganisationen nicht so gern verkauft. Allerdings muss man sagen, die Forschung gibt hier relativ deutlich Entwarnung. Ich steige mal ein bisschen tiefer ein. Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat, ja, dem wird es bekannt vorkommen, dass Mutationen in Pflanzen ja auch in der Natur permanent passieren. Auch in der Evolutionsgeschichte kann man das ja nachvollziehen. Da spielen dann interne Fehler zum Beispiel eine Rolle oder auch äußere natürliche Einflüsse wie radioaktive Strahlung zum Beispiel, die ich jetzt an der Stelle natürlich nicht als positiv herausstellen will, aber einfach zeigen möchte, da gibt es so ganz verschiedene Faktoren, die damit einfließen können.
Aber radioaktive Strahlung ist eben auch, kommt ja natürlich vor. Wir reden jetzt nicht von Pflanzen, die im Atomkraftwerk wachsen. Das ist ja ein natürliches Phänomen.
Ja, das sei an der Stelle nochmal gesagt. Und manche dieser Mutationen verschaffen dann der Pflanze letztlich einen evolutionären Vorteil. Sie setzt sich also durch. Ihr erinnert euch, Charles Darwin, Survival of the Fittest. Es gibt nämlich einen gewissen Selektionsdruck. Und diesen Selektionsdruck übernehmen bei Nutzpflanzen, wie letztlich auch bei Tieren, eben seit langer Zeit vor allem Menschen. Wir greifen da einfach aktiv ein. Das begann so mit dem Kreuzen verschiedener Sorten, bis im 20. Jahrhundert die Mutagenese-Züchtung dazu kam. Was heißt das jetzt? Bei der Mutagenese-Züchtung letztlich gibt man Samen mit radioaktiver Strahlung oder Chemikalien zusammen, sodass man wirklich aktiv Mutationen auslöst. Das ist im Grunde sehr ähnlich oder vergleichbar, wie das in der Natur abläuft, nur eben sehr, sehr viel schneller. Dabei entstanden dann aber auch viele unerwünschte Mutationen, kann man sich ja vorstellen. Das ist dann wie so ein Brennglas sozusagen, das auf diesen Samen gerichtet ist, die man dann aufwendig im Nachgang wieder rauszüchten musste.
Genau, ganz netter Versuch, aber eben noch nicht der ganz große Wurf. Mhm. Aber wie das so ist in der Forschung, es geht ja weiter. Und in den 80ern stellte man dann fest, dass wenn bestimmte Agrobakterien, Agro von Landwirtschaft, nicht aggressiv, wenn die eine Pflanze befallen, dass sie dann ihre eigenen Gene in die Pflanzenzellen einbauen. Super interessant. Und auf diese Weise lernte man dann eben, wie man gewünschte Gene in Pflanzen einschleusen kann. Das sind dann sogenannte Transgene. Und so konnte man zum Beispiel Betitoxin, das ist für einige Insekten giftig, für uns Menschen aber nicht, in Maispflanzen einbauen. Und diese konnten sich dann gegen Schädlinge selbst verteidigen. Und das deutlich effektiver als mit aufgesprühten Pestiziden. Es klingt erstmal gruselig, aber letztendlich sind die Pestizide eh da drauf, ob sie jetzt draufgesprüht werden oder halt in die Pflanze eingebaut werden. Und man kann bei dieser Technik nur halt nicht kontrollieren, an welcher Stelle die Pflanze diese Transgene einbaut. Das ist auch wieder nicht ganz so genau.
Ja.
Und in den frühen 2000ern gelang dann aber einer neuen Technologie der Durchbruch, von der ihr garantiert auch schon gehört habt, denn die wird auch sehr kontrovers immer wieder diskutiert. Das Genome Editing beziehungsweise die Genomchirurgie, um das mal grob auf Deutsch zu übersetzen, oder Genom editieren wird es auch genannt. Diese Methoden in dem Bereich sind eben extrem präzise, viel, viel präziser als vorher, viel kontrollierter und trotzdem relativ günstig und einfach durchzuführen. Was aber komplizierter ist, momentan zumindest noch, ist der Zulassungsprozess für solche Sorten, die eben durch diese Techniken mit Agrobakterien oder Genome Editing entwickelt wurden. Da ist die Zulassung extrem aufwendig, langwierig, teuer. Klingt vielleicht erstmal sinnvoll, aber führt natürlich dazu, dass dann hier wieder nur die riesigen Konzerne Chance haben, sich an dieser Entwicklung zu beteiligen. Ne? Dann sind wir wieder bei Glyphosat mit dem passenden genmanipulierten Mais. Letztendlich können sich kleine mittelständische Unternehmen eben diese Entwicklung und die Zulassung nicht leisten. Also geben wir wieder noch mehr Macht zu den riesigen Konzernen, denn langfristig brauchen wir höchstwahrscheinlich Genmanipulation, auch wenn viele das noch nicht so gerne auf der Verpackung lesen wollen.
Ja, tatsächlich. Und da setzt die EU auch ein Stück weit drauf, was ja per se auch erstmal löblich ist. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, auch durch ganz reguläre Kreuzung können Sorten gefährlich werden für Mensch, Tier und Umwelt. Das ist jetzt kein spezifisches Problem, das mit der grünen Gentechnik einhergeht. Es verkauft sich halt, wie gesagt, einfach teilweise nicht so gut. Und gleichermaßen sind wir schon jetzt eben auf resistente Pflanzensorten angewiesen, die mit der Klimakrise besser umgehen können und natürlich logischerweise mit den Folgen daraus, also sei es Dürren oder auch immer mal wieder Extremwetterereignisse. Lange Kreuzungsversuche und Genehmigungsverfahren stehen dem entgegen und in Wahrheit können wir uns die zeitlich teilweise gar nicht leisten. Durch das Genome Editing hingegen kann man aber jetzt Sorten entwickeln, die weniger Fläche brauchen, weniger Wasser und eben auch bei größerer Hitze gut wachsen, die weniger bis gar keine Pestizide brauchen und oder sogar dann noch mehr Ertrag bringen. Und man könnte all diese Faktoren dann eben aktiv beeinflussen.
Genau. So viel mal zum größeren Kontext. Wie gesagt, wir haben nur eine Oberfläche gekratzt, aber zumindest jetzt mal ein bisschen was hoffentlich zu dem Thema noch gelernt. Jetzt wollen wir aber das Wort an einen Experten übergeben, und zwar an unseren Kollegen Matthias Nemeth. Der ist Online-Redakteur bei landidee.de, also unserer Website, die quasi ein Online-Gartenmagazin in erster Linie ist. Schaut da also gerne mal vorbei, da findet ihr alle möglichen Infos zu allen möglichen Sorten.
Yes.
Der Matthias ist leidenschaftlicher Hobbygärtner, Nachwuchsimker, Tomaten- und Paprikazüchter, Sortenerhalter. Er hat auch Hühner und Wachteln, wirklich das volle Programm. Und sogar 2 Gärten, die er bewirtschaftet. Und darin findet sich dann wirklich so gut wie alles, was essbar ist. Also Gemüse, Obst, Nüsse, Wildkräuter, für alles zu haben und an allem interessiert. Vor allem Tomaten, da kommen wir gleich im Gespräch drauf. Ihr werdet nicht erwarten, wie viele Tomatensorten Matthias züchtet.
Guess what?
Genau, Paprika, Kräuter, Zitrusbäume. Da hat er so einige Favorites und baut das Ganze eben nicht nur an, um es zu genießen, sondern hat sich auch der Erhaltung von Gemüse- und Kräutersorten verschrieben. Und wie es dazu kam und wie wichtig eben auch gesundes Saatgut für uns alle ist, darüber sprechen wir jetzt im Interview.
Ja, dann zuallererst mal ganz herzlich willkommen hier im Grünland, lieber Matthias. Schön, dass du da bist und uns heute ein bisschen Rede und Antwort stehst.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Jetzt mal zuallererst, damit natürlich unsere Hörerinnen und Hörer dich auch so ein bisschen besser kennenlernen. Woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft zum Gärtnern und wie bist du denn auch zu deinen Weiterbildungen gekommen? Also wir wissen ja, dass du Tomatenzüchter bist, aber eben auch angehender Eichenoa-Samengärtner. Magst du uns mal da ein bisschen mitnehmen auf diesen Weg?
Ja, sehr gerne. Und zwar bin ich auf dem Dorf groß geworden und bin eigentlich schon im Garten aufgewachsen. Ich bin als kleiner Junge schon auf die Mirabellenbäume geklettert und habe mir da das Obst runtergeholt oder die Beerenbüsche geplündert. Aber selber zum Gärtnern bin ich tatsächlich übers Kochen und Backen gekommen, weil ich dann einfach irgendwann eigene Gewürze und Kräuter anbauen wollte. Und habe mir dann im elterlichen Garten erstmal einen Kräutergarten angelegt. Und das hat mich dann auch schon Wohnung dann begleitet, erstmal nur das Kräutergärtnern. Und irgendwann habe ich dann meinen eigenen Garten bekommen. Und das war eben der Garten meiner Großmutter. Und als sie noch gelebt hat, hat die diesen Garten geliebt und gepflegt. Und ich habe den eben wieder hergerichtet und dann eben mit Gemüse und Obst und Wildblumen und sonst was gefüllt. Und habe dann gemerkt, hey, ich bewirkt was damit, weil plötzlich in dieser Reihenhaussiedlung, die war recht steril, was die Gärten angeht, hat es plötzlich wieder gesummt und gebrummt und überall waren die Bienen wieder da und die Vögel sind zurückgekommen und ich habe auch das Feedback von meinen Nachbarn bekommen, hey, plötzlich sind wieder hier Vögel unterwegs, haben natürlich nicht alle toll gefunden, also mein Garten hat auch den Spitznamen Reihenhausdschungel bekommen und das hat mich dann immer mehr motiviert und ich habe alles verschlungen, was ich übers Gärtnern gefunden habe. Bücher, Hefte, Dokumentationen, alles einfach nur noch verschlungen. Bin dann eben auf die Sortenvielfalt von Gemüse gestoßen, wie groß die eigentlich ist und eben auch darauf, dass die immer mehr verloren geht und habe dann beschlossen, hey, ich sammle jetzt Saatgut. Und das ist irgendwann sehr stark ausgeartet, muss ich zugeben. Mittlerweile habe ich Ordner voll mit über 500 Tomatensorten und habe dann eben auch Kontakt zu vielen Leuten aufgenommen, um noch mehr Sorten zu bekommen. Und bin so auf Eichenoa dann auch gestoßen, die ja auch in Österreich ganz groß sich für den Erhalt von Saatgut einsetzen und eben auch eigenes Saatgut produzieren. Und haben auch sehr viele Bücher geschrieben, die ich dann auch natürlich alle gelesen habe. Und bin eben aber vorher, bevor ich mich mit denen dann in Kontakt getreten bin, bin ich noch auf ein paar Tomatenzüchter gestoßen und habe mit denen guten Kontakt aufgebaut. Und die haben mir dann so gezeigt, hey, schau mal, du kannst das nicht nur selber vermehren, du kannst es auch züchten und weitermachen. Und dann gab es für mich kein Halten mehr. Und dann habe ich eben auch gemerkt, hey, ich kann mein Wissen noch bei Eichenoa vertiefen, weil die so tolle Kurse anbieten. Und die haben dann eben diesen Tomatenzüchterkurs angeboten und da habe ich gleich angefangen. Und darüber habe ich dann auch meine jetzige Ausbildung, die ich jetzt nebenbei noch mache, zum Eichenoa-Samengärtner gefunden. Die geht so ein Jahr und da lernt man eben, wie vermehre ich Saatgut wirklich auf professioneller Basis im eigenen Garten, beziehungsweise meistens sind auch da die Höfe vertreten, die sich der Vermehrung verschrieben haben. Und es geht eben ein Jahr und man kommt auf diese Höfe und man bekommt gezeigt, wie man zweijährige Kulturen wie Karotten oder sowas vermehren kann. Und das ist echt spannend. Und man lernt halt immer was dazu und vor allem lernt man auch neue Leute, die die gleichen Interessen und Leidenschaft teilen, kennen. Und das ist wahnsinnig spannend.
Jetzt würde mich tatsächlich eine Sache kurz interessieren. Und zwar hast du gerade eben im Vorgespräch kurz erzählt, dass du allein schon irgendwie 300 Tomatensorten aus dem Stegreif aufzählen könntest. Wie viele hast du denn in deinem Garten dieses Jahr? Also wie viele hast du jetzt schon vorgezogen quasi oder bist gerade dabei?
Dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen weniger, weil mir hat letztes Jahr meinen kompletten Garten oder beide Gärten hat es komplett durch ein Unwetter komplett kaputt gemacht. Ich musste komplett neu anfangen und deswegen habe ich mich heuer ein bisschen zurückgenommen und habe nur 60 verschiedene Sorten an Tomaten angebaut. Und wow, so um die 40 Paprika- und Chili-Sorten. Und dazu kommt eben auch noch, dass bei meiner eigenen Tomatensorte dieses Jahr die Selektion ansteht. Das heißt, die wird in großem Stil angebaut. Deswegen habe ich nur Platz für 60 Sorten dieses Jahr.
Ich würde behaupten, das ist schon Minimum 10-mal so viel, wie die meisten Leute in ihrem Garten haben an Sorten. Aber ja, Wahnsinn. Du hast ja gerade eben schon ein bisschen das anklingen lassen, dass ja dann plötzlich wieder Insekten und Vögel und so weiter zurückgekehrt sind in den Garten, als du da ein bisschen mehr experimentiert hast. Magst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, welche Rolle Saatgut denn spielt in Bezug auf die Erhaltung der Biodiversität und den Schutz auch gefährdeter Pflanzenarten?
Ja, aber natürlich. Und zwar habe ich dann eben auch gemerkt, dadurch, dass ich eben auch drauf geachtet habe, hey, was tut auch den Insekten gut, weil ich auch zum Beispiel, wenn man Tomaten selber anbaut, dann muss man zum Beispiel auch drauf achten, dass Hummeln da sind. Es ist auch schon reiner Pragmatismus, dass man sagt, okay, hey, ich möchte die Nützlinge im Garten haben und ich bin ja auch hier, alles mache ich in Bioqualität, was ich selber hier anbaue und das ist natürlich richtig praktisch, wenn man den Garten voller Nützlinge hat. Und dieses Saatgut ist eben auch ganz wichtig in der Erhaltung dieser Pflanzenwelt. Weil wenn ich jetzt eine Umweltkatastrophe habe oder einfach so ein Unwetter wie jetzt bei mir letztes Jahr, dann kann es eben sein, dass Pflanzen verschwinden, die eben nur noch selten irgendwo vorkommen. Und dieses Saatgut kann ich aufbewahren, beziehungsweise auch große Stellen. Das machen ja auch zum Beispiel viele botanische Gärten, haben sich darauf spezialisiert, dann dieses Saatgut aufzubewahren, zu vermehren und eben wieder zu verbreiten. Und zum Beispiel auch Wildblumen oder sowas, da muss man ja auch das Saatgut sammeln, vermehren, damit man überhaupt diese Grünflächen oder diese Wiesen, wie man sie aus der Kindheit kennt, wo diese ganzen Wildblumen gewachsen sind, das gibt's ja heutzutage fast gar nicht mehr. Und dass die wieder auftauchen, dazu brauchen wir eben auch das Saatgut. Und wenn man die im Garten anbaut oder Grünflächen mit diesen Wildblumen vermehrt, dann ist eben die Möglichkeit auch wieder da der natürlichen Aussaat, also dass die Vögel das Fressen vermehren oder dass der Wind weitergebracht wird. Und was auch ganz wichtig ist, eben dieses Saatgut trägt ja auch eine Vererbung mit sich. Das heißt, wenn ich jahrelang diese Pflanzen an einem Standort habe und die sich immer wieder aussät, dann passt die sich ja an diese regionalen Gegebenheiten an. Und so bleibt die viel stabiler und robuster und kann besser da bestehen bleiben.
Das ist ja total spannend. An der Stelle vielleicht auch wirklich mal nachgefragt, wie kann denn aber auch vielleicht die Auswahl von Saatgut dann dazu beitragen, dass man solche widerstandsfähigeren und vielleicht auch klimaangepasste Pflanzen eben entwickelt?
Da muss ich ganz kurz ausholen. Und zwar muss man da grob unterscheiden. Es gibt ja viele Arten von Saatgut, aber die gängigste Unterscheidung, das so man zum Beispiel im Hausgarten kennt, ist eigentlich samenfestes Saatgut und F1-Hybride. Und diese F1-Hybride sind meist so Hochleistungssorten. Und da gibt's ja das Vorteil, dass das mit genetischer Einmischung passiert. Das ist aber nicht der Fall. Da gibt's noch eine Unterscheidung. Und da wird es hat also nichts mit genetischer Manipulation zu tun, sondern dieses ist ein bestimmtes Züchtungsverfahren, wo eben ein Effekt, der in der Natur vorkommt, ausgenutzt wird, der sogenannte Hetoreal. Also es gibt einen Effekt, der eben dazu, wenn zwei Inzuchtlinien, also da vermehrt man eben Pflanzen immer wieder mit den eigenen Bestäubung und so entstehen eine sogenannte Inzuchtdepression bei den Pflanzen. Die werden sehr kümmerlich und wenn man diese zwei Inzuchtlinien dann wieder miteinander kreuzt, passiert durch die Eingabe dieses frischen Genguts in dieser Kreuzung eben der sogenannte Effekt, Hetarius-Effekt oder so ähnlich heißt der. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Und warum das passiert, weiß man auch noch nicht so
genau. Heterosis-Effekt,
ja, danke. Ich habe es gerade geschaut. Und der führt eben dazu, dass die Pflanze viel robuster, viel tragfähiger ist und viel mehr Ertrag bringt. Und das wird eben genutzt, um diese Hochleistungssorten zu züchten. Allerdings führt dieser Effekt auch dazu, dass da raus keine fertige Sorte gezüchtet wird. Das heißt, diese Sorte hat keinen Bestand, das vererbt sich jetzt nicht an die nächste Generation weiter. Und wenn ich jetzt in der herkömmlichen Züchtung mir die anschaue, im Gegensatz dazu, Da kreuzt man eben zwei normale Sorten, die so sind, wie sie sind, also ohne Inzuchtdepression. Und dabei kommt dann im nächsten Jahr eben eine neue Sorte heraus, die man dann wieder selektiert. Also man schaut genau sich die Pflanzen an, welche sind robust, welche haben vielleicht einen guten Geschmack, welche hat die Farbe, wo ich haben möchte. Und das macht man über Jahre hinweg. Und so findet ja natürlich auch eine Anpassung statt. Und dieses Saatgut kann ich nachbauen. Und hier ist der springende Punkt. Wenn ich das Saatgut nachbauen kann, dann kann das eben auch über mehrere Jahre aus derselben Region stammen und sich hier anpassen an die Gegebenheiten und eben auch an das Klima und sich an das Klimawandel der Region. Also jede Region hat jetzt ein Mikroklima, das sich natürlich durch den Klimawandel auch immer schneller verändert. Und diese Anpassung führt eben dazu, dass es viel besser ist, für den Klimawandel geeignet ist und eben zum Beispiel auch mit dem Schädlingsdruck, der ja auch eine große Rolle immer mehr spielt, eben viel besser klarkommt und viel gesünder ist. Und das kann eben bei diesen Hochleistungssorten dadurch, dass es eben keine Vererbung des Genguts mit dem Saatgut passiert, sondern immer wieder neu quasi diese Hybridzüchtung passieren muss, kann diese Anpassung gar nicht stattfinden. Deswegen ist samenfestes Saatgut da die bessere Wahl, meiner Meinung nach.
Ja, und vor allem ja auch nicht nur im Privatgarten, sondern eben auch in der lokalen Landwirtschaft. Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube, es ist ja wirklich verschwindend gering im einstelligen Prozentbereich, dass sozusagen Gemüse in Deutschland angebaut wird. Ja. Aber eigentlich müsste das hier jetzt ja auch immer wichtiger werden, oder? Dass da tatsächlich zum einen auf angepasstes, aber auch auf samenfestes Saatgut geachtet wird.
Ja, also das lokale produzierte Saatgut oder auch zum Beispiel auch klimatisch ähnlichen Regionen hat natürlich den Vorteil, dass es eine bessere Anpassung, wie gerade schon gesagt, an die lokalen Temperaturen oder auch die Trockenheit. Wir haben ja Gegenden, die sind viel trockener oder viel feuchter von der Region. Und da kann eben diese Anpassung mit diesem lokalen Saatgut eben große Vorteile bringen. Und da müsste zum Beispiel ein Landwirt, der jetzt auf lokales Saatgut zurückgreift, viel weniger reingeben, um gesunde Pflanzen herauszubringen. Also weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Dünger. Natürlich ist das jetzt sehr überspitzt dargestellt und etwas komplexer in der Praxis. Aber leider gibt's gar nicht diese Menge an lokalen Saatgut, auf die Landwirte zurückgreifen können. Was sehr schade ist, weil dadurch geht uns auch eine wahnsinnige genetische Vielfalt an Kulturpflanzen verloren. Weil was viele gar nicht wissen, ist, dass eben, es gibt ja auch traditionelle Landsorten. Sogenannte Landsorten sind Sorten, die von Landwirten und Bauern gezüchtet worden sind und eben gar nicht diese Einheitlichkeit haben, wie man sie von den meisten Kulturpflanzen heute kennt, weil man die einfach weitergegeben hat und die dann das Saatgut immer weiter gezüchtet wurde und vermehrt oder selektiert wurde. Oder auch diese Erbschaftssorten. Das sind auch Sorten, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Immer wieder die Familien bauen die immer wieder in der Stadt an. Und so passt die Sorte sich so stark an über die Jahre, dass es fast schon eine Untersorte einer anderen Sorte ist. Und das geht halt verloren, wenn wir gar kein lokales Saatgut mehr, keinen Zugriff darauf haben, auf diese Vielfalt. Es gibt natürlich Vereine und Spezialisten, die nach solchen Sorten suchen und diese wieder aufleben und vermehren möchten.
Aber das heißt, ist ja, glaube ich, vielen bekannt, dass in der Landwirtschaft letztendlich es ein paar große Player eigentlich gibt, was Saatgut angeht. Liegt das dann nur an dem Preis zum Beispiel? Wenn ich jetzt, egal ob jetzt konventionell oder biologisch, was auch immer, Landwirtin wäre, wäre das dann sozusagen das größte Hindernis, dass ich sage, samenfestes, lokales Saatgut ist einfach zu teuer an sich oder ist mir einfach zu aufwendig, das dann zu verwenden, vielleicht noch weiter zu vermehren? Oder wie kommt da dieser Missstand sozusagen überhaupt zustande?
Hier steckt die Industrialisierung der Landwirtschaft ein bisschen dahinter. Das heißt, wir haben ja in den Produktionen der Lebensmittel und der Gemüseverarbeitung sehr viele Maschinen, die mittlerweile dahinter stecken. Und diese Maschinen kommen natürlich mit einem viel einheitlicheren Pflanzen viel besser zurecht. Die sind darauf genormt. Und zum Beispiel Erntemaschinen oder die Verarbeitung, die Sortiermaschinen. Und die Maschinen hätten Probleme, wenn diese Norm so stark abweicht, wie wir sie beim normalen Gemüsesorten immer wieder haben. Wir haben zwar dieses Saatgutsorten, die Sortenamt, wo die Zulassung stattfindet. Und da haben wir auch eine gewisse Einheitlichkeit. Auch wenn man selbst normale Züchtungen und keine F1-Hybriden hat, müssen die ja auch recht einheitlich sein deswegen. Und wenn wir jetzt aber den großen Nachteil daran sehen, ist eben die Einheitlichkeit auch ein großer Nachteil. Denn wenn ich nochmal zurückspringe zur Selektion, habe ich ja schon erzählt, wenn wir diese normale Züchtung haben, dann schauen wir uns die Pflanzen genau an und haben eben immer wieder Ausreißer, die besonders gesund sind, robust sind oder besonders gut schmecken, und die werden weitergezüchtet. Und diese Selektion findet ja auch auf dem Feld statt. Das heißt, wir haben hier immer wieder Ausreißer, die besonders robust sind oder besonders gut mit Trockenheit oder Schädlingsdruck umgehen können. Und da wäre natürlich, wäre das auch eine Möglichkeit, die Nahrungssicherheit besser in den Griff zu kriegen, weil eben da wäre es kein Totalausfall. Wogegen hingegen ein Feld mit dieser ganz einheitlichen Pflanzen, wenn da irgendwas schief geht, ist es halt ein Komplettausfall des Feldes. Und deswegen ist dieser Zwiespalt eigentlich zwischen, die Landwirte wollen natürlich ihr Budget irgendwie einbringen und das wieder rauskriegen, was sie reinstecken an Geld. Aber andererseits ist es eben auch, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel, wahnsinnig riskant, dann nur auf Einheitlichkeit zu setzen. Und dadurch haben sie sich aber auch ein bisschen abhängig gemacht von diesen Großunternehmen, weil eben das Saatgut kann ja nicht nachgebaut werden. Das muss ich ja jedes Jahr wieder neu kaufen.
Da ist ja auch so eine gewisse Abhängigkeit, die du gerade angesprochen hast. Und natürlich insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, auf wirklich Umweltauswirkungen wie Dürren beispielsweise oder auch einfach extreme Regenfälle, ist es natürlich umso besser, robusteres Saatgut zu haben. Aber wie kann man dann da jetzt zum einen den Zugang und zum anderen vielleicht auch die Transparenz im Hinblick auf Saatgut für LandwirtInnen und letztlich auch GärtnerInnen verbessern, um da gleichermaßen auch eine nachhaltige Nutzung voranzubringen?
Ja, da liegt schon das Problem. Es gibt diesen freien Zugang noch nicht so wirklich. Da müsste auf EU-Ebene eben was passieren. Wir haben das ja auch jetzt aktuell wieder gesehen, also jetzt im März und im Anfang des Jahres fanden ja zwei Abstimmungen statt, wo das EU-Parlament eben darüber abgestimmt hat, ob und wie Landwirte ihr eigen produziertes Saatgut verwenden dürfen. Also da war ja im Gespräch, dass sie das gar nicht mehr verkaufen dürfen und selbst Edelreiser zur Vermehrung von Obstbäumen nicht mal mehr verschenken dürfen. Und was eben auch ein ganz großer Punkt war, der in dieser Abstimmung mit drin war, ist, dass Erhalter von Sorten das eventuell gar nicht mehr hätten abgeben dürfen an die Landwirte zur Vermehrung und zur Verwendung. Und solche Abstimmungen und solche Vorschläge sind im EU-Parlament immer wieder und werden jetzt auch Ende April, glaube ich, wieder abgestimmt. Und das ist natürlich immer ein Risiko. Was passiert da? Weil wir haben, wie du schon vorhin angesprochen hast, wir haben ein Saatgutmonopol aktuell auf dem Markt. Und das sind halt diese Hochleistungssorten, die da auf den Markt geschmissen werden. Und die Patente auf Saatgut kommen ja dadurch zustande, dass eben eine sehr schwammige Formulierung im EU-Biopatentrichtlinie vorhanden ist. Und das müsste halt hier mal auch gestoppt werden, dass hier Patente überhaupt auf Saatgut oder Pflanzen gemacht werden dürfen und eben auch der Zugang zu Saatgut sichergestellt werden auf politischer und rechtlicher Ebene, dass ich sagen kann, okay, hey, ich darf als Landwirt mein Saatgut verwenden und ich darf es vermehren und eben auch verbreiten durch den Verkauf, weil wir haben ja durch, dass es auch diese Patente gibt, eine fehlende Transparenz, was darf ich überhaupt vermehren oder mit was darf ich zum Beispiel auch als Landwirt kreuzen. Wenn ich nicht irgendwas einkreuze, habe ich vielleicht noch ein Problem, weil da eine patentierte Sorte mit sich eingekreuzt hat. Und das ist natürlich ein Problem. Da müsste eben auf EU-Ebene was passieren. Es gibt Vorschläge und sowas, dass wie das geändert wird. Und es gibt natürlich zum Glück tolle Vereine, die sich dafür einsetzen, wie Bingenheimer oder eben Archinoa oder auch der Bund Naturschutz, dass das sich ändern kann.
Mhm. Da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ich möchte nur einmal, weil du es gerade schon anklingen hast lassen, vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant, wie kommen denn jetzt aber eigentlich LandwirtInnen oder GärtnerInnen an Saatgut? Also wie ist da jetzt eigentlich konkret der Weg? Vielleicht kannst du das einmal grob umreißen.
Die bestellen das. Wir haben Großhändler, die eben das Saatgut bereitstellen und meistens, wenn das von diesen Großunternehmen kommt, auch in gleichen Verbindung mit den passenden Pflanzenschutzmittel und Dünger. Und das wird eben an die Landwirte in großen Mengen ausgebracht. Und die dürfen dann quasi das verkaufen, also das die fertige Produkt, das Gemüse, aber nicht das Saatgut daraus. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte als Landwirt Saatgut haben, das nachbaubar ist, müsste ich mich eben an Vermehrer und Erhalter wenden oder eben an großen Saatguthändler, die sich darauf spezialisiert haben. Da gibt es zum Beispiel den Zusammenschluss der vom Bingenheimer Saatgut, den ich schon erwähnt habe, die eben das wieder möglich machen. Und wo Landwirte dort auch Saatgut bestellen können.
Okay. Ein ähnliches, aber leicht anderes Thema, das du gerade eben auch schon kurz umrissen oder angerissen hast, was ich auch noch ganz spannend finde, ist Saatgutbanken. Ich glaube, die wenigsten wissen, dass das überhaupt existiert. Mhm. Ich muss sagen, für mich ist das sowas, das gibt es ja für verschiedenste Arten, also nicht nur tatsächlich jetzt Gemüse oder sonst was, dass es wirklich diese hochgesicherten Banken da sozusagen gibt irgendwo an abgelegenen Orten, die wirklich im Notfall auch wieder in der Lage sein sollen, da eine biologische Vielfalt herzustellen und so weiter. Magst du das kurz erklären, was für ein System das ist, inwiefern das halt international ist oder auch regional? Gibt es da auch kleinere Saatgutbanken und was ist so genau deren Zweck und welche Herausforderungen haben die vielleicht auch?
Genau, es gibt größere, die du schon angesprochen hast, die besonders sicher sind, die so gesichert sind wie die zum Beispiel in Spitzbergen, ist glaube ich recht bekannt. Und dort ist, die sollen sogar Bomben und allen und Erdbeben standhalten, um eben wieder die Vielfalt herzustellen, wenn mal wirklich alles schief geht und wir unsere Artenvielfalt verlieren. Da ist allerdings auch das Problem, dass jetzt auch schon vorgekommen ist, dass in Kriegsgebieten eben solche Saatgutbänken zerstört worden sind. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass es eben nicht nur diese großen gibt, sondern es gibt natürlich, wie du schon gefragt hast gerade, eben auch kleinere Saatgutbanken. Zum Beispiel bei botanischen Gärten gibt es auch. Die sind natürlich nicht so gesichert wie jetzt die großen für ganze Kontinente oder Länder eben dieses Saatgut und die Vielfalt bewahren, sondern die spezialisieren sich auf bestimmtes Saatgut. Und da ist natürlich immer die Schwierigkeit, die Finanzierung der ganzen Infrastruktur, weil so eine Saatgutbank, die hat eine spezielle Temperatur, die auch bei Stromausfall gehalten werden muss. Und die braucht natürlich die Technik, um dieses spezielle Trocknungsverfahren an Saatgut durchführen zu können, damit es lange keimt, weil die Keimfähigkeit verliert sich ja. Je nach Saatgut verliert desto schneller. Da haben wir zum Beispiel die Kerberrübe, die hält gerade mal so, dass man sie direkt eigentlich wieder aussehen muss, wenn du Saatgut gewonnen hast. Und das ist natürlich in der Erhaltung sehr schwierig. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, vor denen die Gendatenbank, die Samenbanken dann auch stehen, eben um das zu sichern. Und natürlich brauchen die auch eine genetische Vielfalt. Ich kann jetzt nicht von zwei Pflanzen ganz viel Saatgut gewinnen und das dann einlagern, sondern ich brauche von vielen Pflanzen das gemischte Saatgut, damit die genetische Vielfalt auch erhalten bleibt an dieser Pflanze. Und da brauche ich natürlich eine Finanzierung, ich brauche Personal und Fachwissen. Und das wird natürlich gut gefördert, auch von botanischen Gärten oder eben Vermehrungen. Jeder große Vermehrungshof hat quasi auch seine eigene Samen-Saatgutbank, auch wenn das auch in sehr kleinem Rahmen und natürlich, wie schon gesagt, nicht in dieser Infrastruktur teilweise ist. Dazu muss auch natürlich die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen stimmen, weil auch hier haben wir natürlich das Problem, wenn ich jetzt nur Saatgut bekomme in großen Massen von irgendwelchen Sorten, die ich dann nicht verbreiten darf oder gar nicht ausgeben darf als Gendatenbank, dann habe ich ein Problem.
Hast du da so eine grobe Vorstellung, wie viele Saatgutsorten zum Beispiel so ein botanischer Garten dann da auf Lager hat sozusagen?
Das hängt immer davon ab, von dem botanischen Garten. Also das variiert zwischen 50 verschiedenen Sorten bis zu mehreren Tausenden. Das ist natürlich aber meistens dann die Wildsammlung, die sie eben selber im botanischen Garten auch zu diesen Studienzwecken zeigen und eben auch die botanischen Studiengänge damit versorgen mit den Pflanzen. Und es gibt auch sehr wenige, die sich dann speziell darauf spezialisiert haben, diese Samen nachzubauen, zu vermehren und eben wieder zu verbreiten oder wieder anzusiedeln.
Du hast gerade sehr viel von Strukturen gesprochen und ich möchte jetzt mal quasi einen Schritt daneben machen. Also gibt es da auch innovative Ansätze, um Saatgutproduktion und auch Verteilung nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten?
Ja, das gibt es ganz viele. Ich habe ja schon die Erhalterhöfe, also es sind wirklich Landwirte, die sich darauf spezialisiert haben, das Gemüse zu vermehren und das Saatgut eben zu produzieren. Aber auch zum Beispiel Saatgutbibliotheken, wo jeder hingehen kann. Also als kleines Beispiel unser Gartenbauverein hier vor Ort. Da haben wir auch gerade in der Bücherei direkt eine Saatgutbibliothek aufgebaut. Das heißt, du kannst da hingehen, leiste das Saatgut aus, musst dich dann auch damit auseinandersetzen mit der Thematik, weil du baust es bei dir an und gibst im nächsten Jahr das Saatgut, das du produziert hast, wieder zurück in die Bibliothek. Und jeder kann vor allem das Saatgut reingeben, das er möchte, ohne Begrenzung. Mhm. Und so kannst du dann auch natürlich das erhalten, weil es in verschiedenen Gärten dann vorkommt. Und eben, wenn du einen Ausfall hast, dann kann jemand anders vom, der sich das auch ausgeliehen hat, wieder das in die Saatgutbibliothek eingeben und vor allem ist es auch, damit man sich ein Bewusstsein ruft, was gibt es eigentlich für eine Vielfalt, ist es natürlich auch ganz wertvolle Sache. Dann gibt es eben diese Erhalterzusammenschlüsse. Da ist der bekannteste, glaube ich, Bingenheimer, wo sich dann viele Erhalter zusammengeschlossen haben, um dann eben wieder Saatgut zu produzieren und eben wieder rauszugeben. Es gibt auch ganz viele Saatguttauschbörsen. Also jede größere Stadt hat so Saatgutfestivals oder Saatguttauschbörsen, wo sich eben Leute dann treffen, austauschen, auch über die Erhaltung und eben auch Saatgut tauschen. Und es gibt was ganz Tolles, nämlich sogenannte Sortenpatenschaften. Da kannst du als Gärtner, wenn du gewisse Fläche hast, kannst du sagen, hey, mir gefällt diese eine Sorte so gut, diese alte Sorte, da übernehme ich jetzt bei dem Erhalter XY eine Sortenpatenschaft. Und dann baut man quasi das an, eine gewisse Menge, und gibt einen Teil des Saatguts eben wieder zurück zu diesem Erhalter und hat diese Pflanze dann quasi vermehrt. Und der Erhalter hat den großen Vorteil, er braucht nicht diese immense Menge an Fläche, um die Sorte zu erhalten, sondern kann das genetische Material dieser Sorte immer wieder auffrischen durch neues Saatgut.
Okay, spannend.
Was auch ganz toll ist, ist zum Beispiel auch Tauschnetzwerke auf Social Media, wo man sich wirklich dann auch wie Tauschbörsen, aber nur digital, dann austauschen kann und dann von größeren Entfernungen auch Saatgut tauschen kann. Und eine ganz tolle Sache ist auch dieses sogenannte Open Source Seed Lizenz. Damit kannst du, wenn du Züchter bist, zum Beispiel deine Sorte lizenzieren lassen, dann darf diese Sorte nicht mehr patentiert werden. Und vor allem jeder darf diese Sorte dann verkaufen, vermehren, damit züchten oder sie weiter selektieren. Und das ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Sache, um eben dann auch hier weiterzumachen. Und was natürlich ganz toll ist, sind auch so Gemeinschaftsgärten, wo man dann zusammen Gärten hat, wo man zusammen Saatgut gewinnt, oder diese solidarischen Landwirtschaften, die ja schon sehr bekannt sind. Da gibt es auch tatsächlich welche, die dann auch gleichzeitig das Saatgut mitproduzieren und auch selber weiter vermehren. Und es gibt auch Vermehrer, die sich tatsächlich speziell auf unsere heimische Wildpflanzenkulturen hier spezialisiert haben und die eben auch wieder anlegen und Gemeinden und Kommunen damit versorgen, damit die wieder ihre Grünflächen mit den heimischen Wildpflanzen versorgen.
Ja, super spannend. Also da tut sich ja einiges, wie du das aufgezeigt hast. Und was ich eigentlich auch ganz interessant fand, dass du immer wieder so ein bisschen dieses gemeinsame oder gemeinschaftliche Element hast anklingen lassen. Aber wie können wir es denn jetzt irgendwie schaffen, so als Gemeinschaft und Gesellschaft, da irgendwie das Bewusstsein auch für die Bedeutung von Saatgut als wirklich ein gemeinsames Gut zu stärken und gleichzeitig natürlich auch sicherstellen, dass die kommerziellen Interessen weitestgehend Berücksichtigung finden können?
Ja, zum einen muss man erstmal ein Bewusstsein und Aufmerksamkeit drauf richten, warum eigentlich gerade das so wichtig ist. Warum verlieren wir gerade einen Großteil unserer Nahrung? Wenn die Saatgut einer bestimmten Sorte verloren ist, dann ist diese Sorte verloren. Also dann gibt's dieses Gemüse nicht mehr. Und dieses Bewusstsein muss mal geschärft werden und auch, warum diese ganzen Hintergründe? Was hat das da mit Saatgutpatenten? Warum merke ich davon zum Beispiel im Supermarkt nichts? Und da muss eben auch diese Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten gerichtet werden, hey, wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn überhaupt was anbauen? Wie zum Beispiel mit Open Source Seeds. Wie kann ich denn mein eigenes Saatgut produzieren? Und das ist eben auch, dass man sagt, okay, ich achte vielleicht, kaufe ich mir nur eine F1-Hybride für den Garten und schaue, dass ich eher samenfestes Saatgut für meinen Garten, das ich dann kaufe und das selber nachbaue. Und da, glaube ich, muss mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein dafür gesorgt werden und eine Sensibilisierung passieren. Und eben, es wäre halt schön, wenn es mehr so Möglichkeiten geschaffen werden könnten, wie diese Lizenzierung, dass ich eben die Möglichkeit habe, auch Gemüsesorten gefahrlos zu verkaufen und zu vermehren.
Mhm. Ja, und eine abschließende Frage noch. Ich nehme mal an, dass du als großer Enthusiast in dem Bereich bestimmt auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis viel über das Thema sprichst, da vielleicht auch so schon den einen, die andere irgendwie mal mit angesteckt hast. Aber was hast du denn so für Erfahrungen? Wie kann man denn VerbraucherInnen dazu ermutigen, sich eben für den Erhalt und auch die Verwendung von nachhaltigem Saatgut einzusetzen? Also sowohl beim Kauf vielleicht für den eigenen Garten, aber natürlich auch beim Kauf von Produkten, die eben mit zum Beispiel lokalem Saatgut gezüchtet wurden. Und wenn man sich dafür interessiert, vielleicht hast du da auch noch ein bisschen ein paar Tipps oder Anlaufstellen, wo man selbst gutes, hochwertiges Saatgut herbekommt.
Ja, ich habe tatsächlich einen meiner Nachbarn sogar damit angesteckt. Der hat sich jetzt dann auch eine Hochbeet gekauft.
Cool.
Und die haben halt von mir Saatgut bekommen. Ich habe ihnen halt immer so über den Gartenzaun mit denen gesprochen oder halt, wenn man sich getroffen hat. Und habe den einen eben auch gezeigt, hey, schaut mal, das ist so die Lage, weil die mich dann auch drauf angesprochen haben. Und dann habe ich das ihnen halt ein bisschen näher gebracht und habe ihnen halt auch probieren lassen oder mit ihnen darüber geredet. Einfach jemanden abholen und wirklich zu sagen, hey, schau mal, du musst nicht jedes Jahr neues Saatgut kaufen. Du kannst ganz tolle Sorten eigentlich zu Hause anbauen. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Da wurde ich abgeholt. Und zwar, ich habe früher Radieschen nicht gemocht. Also die fand ich wirklich widerlich. Und da hat mich mal ein Schrebergärtner hat mir seine Radieschen mitgegeben. Und ich dachte, ah, okay, Radieschen, ja, ich bin jetzt höflich und probiere die. Und die waren super lecker. Und da habe ich erst gemerkt, hey, das schmeckt ja, so wie bei Tomaten kannte ich das, aber dass so Radieschen oder sowas komplett anders schmeckt, wenn du es aus einem eigenen Garten hast. Oder es eben auch Sorten gibt, die gar nicht so scharf sind.
Oder die überhaupt nach was schmecken, im Gegensatz zu vielen aus dem Supermarkt, was halt nach was gar nicht schmeckt.
Und wenn man da die Leute mit ein bisschen abholt und sie mit in den Garten nimmt oder auch mal Verkostungen macht, das bringt sehr viel, habe ich die Erfahrung gemacht. Also, dass man einfach die Lust dran zeigt, was kann ich machen in meinem eigenen Garten und eben auch zeigt, hey, schau mal, das ist komplett einfach. Ich meine, Tomatensamen, wenn man es ganz einfach machen will, dann streicht man die auf Küchenpapier und trocknet die und hat das Saatgut. Man muss halt ein bisschen aufklären, was kann ich verwenden für Saatgut, was nicht. Und sobald die Leute das verstanden haben, habe ich die Erfahrung gemacht, da macht ihnen das auch Spaß. Also auch im Freundeskreis, da werde ich jedes Jahr schon nach Pflanzen und Saatgut gefragt, wenn sobald die ersten Sonnenstrahlen draußen den Schnee geschmolzen haben. Und das ist eben, glaube ich, ganz toll, wenn man sagt, hey, schau mal, das kannst du selber machen und du trägst ja und den Leuten auch zeigst, du kannst einen wichtigen Teil daran beizutragen, unsere Welt zu erhalten. Das ist ja nicht nur für dich selber, sondern du tust damit auch noch was Gutes. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt.
Mhm. Ha, was für ein schönes Schlusswort. Ich finde, du hast uns halt so schöne Bilder gemalt, Matthias. Ich glaube, wir alle haben jetzt ein bisschen fast deine Gärten und deine Anbauflächen schon vor Augen. Alleine 60 Tomatensorten hauen mich quasi um.
Ja, ich bin auch großer Tomatenfan, aber das ist schon ein Commitment, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wünschen dir natürlich sehr viel Erfolg noch weiterhin für deine Ausbildung zum Eichenoer Samengärtner und haben wirklich den Eindruck, dass du da nicht müde wirst, auch immer wieder über dieses Thema zu sprechen und Lust darauf zu machen. Und wir möchten uns natürlich bedanken, dass du uns jetzt heute auch so Rede und Antwort natürlich gestanden hast, aber auch wirklich Lust gemacht hast, zu gucken, was wir alle davon so ein bisschen in den Alltag mitnehmen können. Insofern ganz herzlichen Dank, Matthias, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, wenn ihr noch mehr von Matthias lesen wollt, dann schaut, wie gesagt, gerne mal auf unsere Website landidee.de. Da findet ihr allerlei Artikel von ihm zu allen möglichen Gemüsesorten und Co.
Tomaten natürlich insbesondere. Und achtet mal drauf, relativ viele Fotos zu diesen irren Sorten hat Matthias auch selbst gemacht. Also da könnt ihr so einen gewissen Eindruck kriegen, auch von seinen Gärten.
Genau. Und wir haben mit Matthias tatsächlich im Anschluss auch noch eine ganze Weile geschnackt. Das Thema ist wirklich unerschöpflich. Ich glaube, wir hätten auch noch 5 Folgen mehr dazu machen können wahrscheinlich.
Mit Matthias eh.
Mit Matthias auf jeden Fall. Also vielleicht laden wir noch irgendwann nochmal wieder ein. Und er hat uns aber auch noch ein paar Empfehlungen an die Hand gegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Ich habe sie auch tatsächlich direkt geguckt. Zum Beispiel die NDR-Doku Verbotenes Gemüse. Sehr, sehr cool. Ist auch schon fast so ein Klassiker. Die ist schon einige Jahre alt, aber auf YouTube immer noch verfügbar und da anscheinend sehr, sehr gerne geguckt. Da geht es um den illegalen Handel mit alten Sorten, denn wir haben es ja schon anklingen lassen, Saatgut nicht zugelassener Pflanzensorten zu verkaufen, ist eben gesetzlich verboten. Und diese Doku erzählt von 3 GemüsezüchterInnen, die es trotzdem tun, um eben diese wahnsinnige Vielfalt, die ja eigentlich wir von Natur aus haben oder halt durch diverse Kreuzungen über die Jahrhunderte, Jahrtausende geschaffen haben, um diese Vielfalt zu erhalten und auch das kulturelle Erbe, das damit ja einhergeht, vor dem Aussterben zu retten. Sehr cool, auch sehr interessante Typen von Menschen einfach.
Finde ich auch, ja. Die ProtagonistInnen sind schon auch von einer besonderen Sorte, wenn man so will.
Aber ja auch notgedrungen, ne? Du musst dich da ja auch sehr durchsetzen irgendwie.
Das merkt man, finde ich.
Genau. Die eine fand ich super, so eine Tomatenzüchterin, die sagt, ja, ich sag den Leuten immer, verklagt mich doch, aber
genau, natürlich bin ich kriminell.
Richtig beeindruckend, dass einige Leute sich da einfach so massiv für einsetzen. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Auch ganz interessant fand ich die SWR-Doku Der Wildpflanzenretter im Kampf um bunte Vielfalt. Da geht es um Ernst Rieger. Mit seinem Familienbetrieb ist er nämlich der größte Wildpflanzenzüchter Europas. Wirklich gigantisch und einfach ein Pionier in diesem Bereich. So sehr, dass er sogar vom Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter verklagt wurde vor einigen Jahren, weil eben auch der Verkauf von Wildpflanzensamen nicht gesetzlich erlaubt war. Aber die Familie hatte letztendlich den Gerichtsprozess gewonnen und seitdem dürfen Wildpflanzensamen nun in der ganzen EU verkauft werden. Also auch ein riesiger Gewinn und Durchbruch und auch eine interessante Doku, die kann ich auch empfehlen.
Ja, tatsächlich, Rieger Hoffmann haben wir auch mit der Landidee, also mit unserem Magazin, besucht. Falls ihr da mal einen Eindruck kriegen wollt, verlinken wir euch auch entsprechend die Ausgabe in den Shownotes. Fand ich nämlich auch wirklich sehr interessant, mal so diese Dimensionen wirklich auch zu sehen.
Total. Und ich glaube, als Privatperson weiß ich nicht, wie man da bestellen kann, aber als Kommune zum Beispiel kann man da auch wirklich dann so quasi auf die Region spezialisierte Wildpflanzenmischungen sich bestellen,
genau so
für Begrünung von öffentlichen
Bedürfnisse
Flächen.
Bedürfnisse auch einfach für bestimmte Bodenbeschaffenheiten. Das ist ganz interessant. Die Gebinde sind teilweise relativ groß, wie du sagst. Es ist möglich, als Privatperson dort zu bestellen, aber es ist etwas komplexer.
Ich glaube, die wenigsten kippen sich jetzt 50 Kilogramm Samen in den Garten.
Stimmt wohl.
Aber genau, falls ihr bei einer Kommune oder so arbeitet, schaut da mal rein.
Und dann haben wir es ja relativ zu Anfang schon anklingen lassen, haben wir noch eine Empfehlung aus der ARD-Mediathek für euch, nämlich eine Serie, Die Saat, tödliche Macht heißt sie und ist eine deutsch-norwegische Produktion, so eine Thriller-Serie, würde ich sagen, von 2023 über einen fiktiven, aber doch gewissermaßen an die Wahrheit angelehnten Agrarkonzern, der ein Konkurrenzunternehmen zu übernehmen droht und dann tatsächlich auch alle Schritte dahingehend einleitet, um ein Monopol auf die Saatgutproduktion zu erhalten.
Klingt verdächtig nach der Realität, muss man sagen. Ne? Gab es da mal was vor ein paar Jahren, dass ein großer Konzern einen anderen übernommen hat?
Ich weiß nicht, Jana. Ja, ihr werdet den Verweis verstehen, ne? Sonst springt noch mal zum Anfang der Folge. Ich habe mir diese Serie, so sehr fiktiv, in mehr oder weniger einem Rutsch reingezogen. Also ich war sehr gefesselt davon, von der Thematik natürlich zum einen, spielt nämlich auch unter anderem in einem landschaftlich einfach sehr beeindruckenden Kontext, nämlich auch in dem Saatguttresor auf Spitzbergen, von dem wir ja schon vorher kurz gesprochen haben. Das ist ja eines der großen Saatgutreservoirs auf der Welt, das ja ausgewählt wurde aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten, geringer tektonischer Aktivität, Permafrostboden und so weiter. Wir wissen leider ja nur alle, wie es darum beschaffen ist. Insofern ist da schon so eine gewisse Dramatik dem Ganzen anzumerken und auch wirklich die Schauspielerinnen finde ich teilweise großartig. Also eine der Hauptrollen übernommen von Heino Ferch, der sozusagen dieses ganze Thema wirklich aufrollt, all diese Verstrickungen, Skandale, die Beziehungen untereinander, sowohl von der EU, wo gewisse Funktionäre oder Instanzen zum Teil vielleicht ein bisschen überzeichnet als korrupt dargestellt werden, dann die nicht genug kriegenden, gierigen Größtkonzerne, LobbyistInnen, die wirklich von nichts zurückschrecken. Das ist tatsächlich so ein Stück weit im ersten Moment vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber wenn man sich, finde ich, mit der Thematik jetzt schon so ein bisschen näher auseinandergesetzt hat, ja durchaus nicht ganz so weit weg von der Wirklichkeit und einfach auch sehr interessant aufbereitet. Also man lernt auch nochmal wirklich einiges so auch über die unterschiedlichen Perspektiven auf diesen Saatgutmarkt, was da an Interessen auch mit hineinspielt. Und man ist wirklich bis zum Ende gefesselt. Diese 6 Episoden, die diese Serie umfasst, lassen sich wirklich sehr gut hintereinander anschauen und es passiert auch immer wieder so ein bisschen Unvorhergesehenes.
Also Julia ist Fan.
Ja, doch, macht auf jeden Fall was her, würde ich sagen.
Mhm. Ja, ich habe sie auf der Liste. Ich habe auch total Lust, sie zu gucken. Ich bin noch nicht dazu gekommen jetzt, aber dieses Wochenende habe ich eigentlich Zeit ein bisschen. Vielleicht suchte ich sie da mal durch. Bin auf jeden Fall auch hooked, ja.
Bin ich gespannt. Und jetzt haben wir euch zwar einige Empfehlungen schon mitgegeben, aber ganz ohne Grünfutter und natürlich Good News, die wir, glaube ich, am Ende auch dringend brauchen, kommt ihr uns nicht davon. Und mein Grünfutter heute knüpft ein Stück weit fast an, denn die Handlung konzentriert sich auch auf einen Protagonisten namens Tommy, der wiederum die Saatgutkammer auf Spitzbergen bewacht. Naja, also ähnlicher Kontext. Ich spreche heute von einem Buch, nämlich Ein Traum von einem Baum. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist Teil von Maja Lundes Klimaquartett, das natürlich auch noch die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers und der Letzte seiner Art umfasst. Und es ist zwar eigenständig zu lesen, hat aber dann doch immer wieder Anklänge auf die vorherigen Bände. Insofern kriegt man da ein bisschen umfassenderes Bild und kann auch wirklich durch diesen letzten Teil etwas tiefer nochmal einsteigen. Allerdings, besonders positiv ist es nicht. Die Welt wird wirklich eher düster und trist dargestellt. Es gibt so ein bisschen trockene Passagen, ehrlicherweise auch, über ja Wissenschaft, Saatgut. Aber gleichermaßen drängt auch immer wieder Maja Lundes wirklich bildgewaltige Sprache in den Vordergrund. Und ihr Schreibstil als solches hatte mir auch in den letzten Büchern immer schon zugesagt. Ich lese ja auch einfach gerne Bücher wegen der Sprache oder wegen der tollen Übersetzung jetzt in dem Fall. Und das macht schon wirklich Freude. Die Charaktere an sich, muss man sagen, ja, sind jetzt keine wahnsinnigen Sympathieträger. Manches ist auch so ein bisschen vorhersehbar in den Handlungssträngen. Und am Ende hat man doch ein paar Fragen offen. Insofern ist es jetzt nicht mehr spannend zum Nägel abkauen und auch so als Abschluss dieses Klimaquartetts sehr in Ordnung, finde ich. Hätte noch so ein bisschen besser sein können. Ich habe mir noch so einen Hauch mehr erhofft, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen, gerade wenn man einfach auch die anderen drei Teile schon gelesen hat, weil, finde ich, Maja Lunde schon so ein ganz eindrückliches Bild von allen Umweltveränderungen, von den Folgen des Klimawandels zeichnet und das immer wieder einfach auch so mit persönlichen Geschichten zu verweben vermag, sodass einen das wirklich auf einer anderen Ebene nochmal abholt. Und teilweise wirkt es natürlich ein bisschen konstruiert, was es logischerweise auch immer ist bei einer fiktiven Geschichte, gerade auch im Hinblick auf die anderen Teile. So oder so muss ich sagen, ich finde es auf jeden Fall lesenswert und mich hat es gefreut, dass es einfach diese vier Teile gab. Ich habe die alle vier wirklich gerne gelesen. Ich möchte aber enden mit einem Fazit, das die SZ gezogen hat und irgendwie trifft es, das finde ich nämlich ganz gut. Nach Bienen, Wasser, Pferden geht es nun um Pflanzensamen. Sonst ist es das gleiche Prinzip. Schlimme Gegenwart, noch schlimmere Zukunft. Alles gut recherchiert, manchmal ein wenig kitschig beschrieben.
Okay, das klingt auf den Punkt.
Genau, aber ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen Kitsch in unser aller Leben, manchmal so ein bisschen Zuckerguss, wie es die SZ vielleicht gerne etwas nüchterner, faktischer gehabt hätte, tut einem ja auch manchmal ganz gut.
Gerade bei so düsteren Geschichten will ich vielleicht auch ein bisschen Zuckerguss. Ich muss gestehen, ich habe immer noch nichts von Maja Lunde gelesen.
How dare you?
I know, das steht auch seit Jahren irgendwie auf meiner Liste.
Mach das.
Aber jetzt, wo das Quartett abgeschlossen ist.
Bitte fühlt euch motiviert. Also ich finde, es lohnt sich schon. Das macht auch irgendwie ein bisschen was mit einem. Und tatsächlich ist es so, mittlerweile hat es meine halbe Familie gelesen, ehrlicherweise eben zumindest in Teilen. Also ich bin jetzt mit dem letzten gerade fertig geworden und es ist auch irgendwie eine ganz gute Diskussionsgrundlage. Man hatte das Gefühl, dass man sich damit zum einen austauschen will, aber auch ganz gut irgendwie drüber austauschen kann.
Ja, weil, wie du sagst, die ganze Klimakrise einfach greifbarer wird, genau, durch diese ProtagonistInnen, ne? Wo man wirklich mal sieht, okay, was für Einfluss hat es denn, wenn plötzlich keine Bienen mehr da sind, um unser Obst zu bestäuben und so weiter.
Ja, und vielleicht auch dieses, man darf dazu persönliche Gefühle haben, hatten wir in den letzten Folgen auch. Also ich glaube, das ist ein bisschen leichter gemacht.
Mhm.
Genau.
Spannend. Okay.
Aber jetzt brauchen wir wirklich was Positives.
Genau. Und da habe ich natürlich noch eine kleine gute Nachricht für den Abschluss mitgebracht. Und zwar galten eigentlich seit den 1930er Jahren kurzschnäuzige Seepferdchen im norddeutschen Wattenmeer als verschwunden. Aber jetzt haben mehrere SpaziergängerInnen aus Deutschland, Dänemark oder den Niederlanden über die App Beach Explorer über 100 Funde von Seepferdchen gemeldet.
Oh.
Und falls ihr diese App noch nicht kennt, ich kannte sie auch noch nicht, das ist ein Projekt der Schutzstation Wattenmeer. Die wird vom Bundesamt für Naturschutz gefördert und man kann darin eben Fotos von Strandfunden hochladen und damit Forschenden helfen, einen Überblick über die Artenvielfalt zu erhalten. Also so ein bisschen Citizen Science quasi. Sehr coole Idee, finde ich. Aber zurück zu den Seepferdchen. Nur mal zum Vergleich. Zwischen 1949 und 2000 wurden insgesamt nur 7 Tiere entdeckt.
Wow.
Zugegeben, da gab es die Beach Explorer App noch nicht. Also vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass man es nicht so leicht teilen konnte. Aber 7 Tiere in diesen 50 Jahren. Aber jetzt wurden alleine 2022 schon 38 Exemplare entdeckt und im Folgejahr dann weitere 23 und dieses Jahr auch schon 9. Also es ist auf jeden Fall deutlich mehr als die 7 Tiere über 50 Jahre. Bisschen Anlass zur Hoffnung. Und das nochmal auch als Appell, falls ihr an der Nordsee demnächst mal seid oder da vielleicht sogar wohnt und tatsächlich angespülte tote Seepferdchen entdecken solltet, dann meldet diese unbedingt am Strand und gebt sie auch gerne bei einem Nationalparkhaus ab, damit sie weiter untersucht werden können. Denn noch ist tatsächlich nicht klar, ob es feste Seepferdchenpopulationen in der deutschen Nordsee gibt. Aber die häufigeren Funde, wie gesagt, geben da schon ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Und man weiß aber halt auch noch nicht genau, woher die Tiere stammen. Wie zum Beispiel von der niederländischen Küste und aus dem Ärmelkanal an die deutsche Küste gespürt werden. Oder einfach auch neue Lebensräume für sich entdecken. Zum Beispiel den Blasentang an den Fundamenten von Offshore-Windkraftanlagen. Also so ganz spezifische Sachen, die halt irgendwie neu da ins Ökosystem gebracht wurden. Super interessant, also da wird bestimmt noch einiges geforscht, aber ich mag einfach die Vorstellung, dass bei uns in der Nordsee kleine Seepferdchen rumschwimmen. Das ist schon sehr cool.
Mhm. Absolut, ja. Hoffen wir, dass es sehr viel mehr werden mögen und die sich auch da wirklich dauerhaft ansiedeln und heimisch fühlen.
Genau.
Das ist doch eine sehr gute Nachricht. Und ich habe auch noch eine gute Nachricht, bevor wir auf Wiedersehen sagen, nämlich die nächste Folge wird schon unsere 100. Episode sein. Wir sind super gespannt, ihr hoffentlich auch. Wir werden zahlreiches Feedback von euch einsammeln. Es wird so ein bisschen eine interaktivere Folge quasi, als wir es aktuell gewohnt sind. Wir haben auch einen Überraschungsgast, aber da verraten wir jetzt einfach noch nichts. In der Hoffnung, dass ihr einfach in 14 Tagen wieder einschaltet. Bis dahin, macht's ganz gut. Denkt vielleicht an uns, wenn ihr Saatgut begegnet, ja, sei es im Baumarkt oder in fertiger Form, wenn ihr so wollt, Obst und Gemüse im Supermarkt vor euch habt. Denkt immer mal wieder ein bisschen drüber nach. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, alles Liebe.
Bis dann, ciao.